gibt wenig Computer für den Unterricht, die Lehrer sind wenig digitalisiert. Diese digitale Kluft wird durch die jetzige Situation natürlich größer. Kümmert euch um die schwachen Schüler. Bildung ist nichts, was nur in der Schule stattfindet, sondern Bildung hat einen sehr viel breiteren Horizont.
Tonspur Wissen. Ein Podcast von t-online.de und der Leibniz-Gemeinschaft.
Ich bin Ursula Weidenfeld. Die Corona-Pandemie wirft viele neue Fragen in allen Lebensbereichen auf. Hier im Podcast geben Wissenschaftler Antworten und Einschätzungen dazu. Jeden Tag eine andere Wissenschaftlerin aus einem anderen Fachbereich zu einem anderen Thema. Heute wollen wir über die Frage sprechen, wie Schüler und Lehrer durch die Krise kommen und was die dabei gelernt haben. Dazu spreche ich mit Frau Professor Ulrike Kress, die am Leibniz-Institut für Wissensmedien die Arbeitsgruppe Wissenskonstruktion leitet und erforscht, wie einzelne Menschen und Gruppen digital lernen können. Frau Kress, welche Auswirkungen haben die Schulschließungen auf das Lehren und Lernen?
Das Besondere ist, glaube ich, dass sich einen großen Schub in der Digitalisierung ergibt. Natürlich Auswirkungen zunächst mal sehr negativ. Das heißt, die Schulen stehen vor der Situation, dass sie Lernen völlig anders gestalten müssen, dass die Schüler nicht mehr vor Ort sind. Der Teil ist klar, das ist ein sehr negativer Teil, ganz große Herausforderungen. Gleichzeitig entdeckt man etwas, was bisher in Deutschland sehr stark im Argen lag, nämlich dass Digitalisierung eigentlich ganz große Potenziale hat. Das heißt, die Digitalisierung war bisher in Deutschland sehr stiefmütterlich behandelt, kann man sagen. Die Schulen waren sehr wenig ausgestattet mit digitalen Medien. Die Lehrer kaum Erfahrung damit, digitale Medien im Unterricht einzusetzen, die Schüler auch nicht. Und jetzt erleben wir, dass Lehrer einfach gezwungen sind, diese Möglichkeiten zu nutzen, gezwungen sind, auf Tools zurückzugreifen und da natürlich ihre ersten Erfahrungen zum Teil schmerzhafterweise machen, zum Teil aber auch, und das finde ich sehr erstaunlich, doch auch sehr gut damit zurechtkommen und in diesem völligen freien Raum, wo jeder so seine eigene Lehrmöglichkeit finden muss, doch ganz außerordentlich kreative Prozesse im Moment auch laufen.
Sie sind ja eigentlich bisher relativ skeptisch gewesen, was die deutschen Schulen betrifft und deren Fähigkeit, digital zu lernen und zu lehren. Hat sich das jetzt geändert, dieser Eindruck?
Ich bin erstaunt, wie gut vieles klappt. Also die Situation in Deutschland war ja bisher, dass wir eher am Schlusslicht innerhalb der Digitalisierung waren. Das heißt, es gab eine große ICILS-Studie, International Computer Information Literacy, wo es also darum geht, die Kompetenzen, Computerkompetenzen, Informationskompetenzen von Schülern zu erfassen. Der Achtklässler war das, eine internationale Studie. Und da hat man gesehen, dass Deutschland fast in allen Bereichen unterm Durchschnitt liegt. Das heißt, die Ausstattung ist sehr schlecht. Die wenigen Schulen haben WLAN. Es gibt wenig Computer, zugängliche Computer für den Unterricht. Die Lehrer sind wenig digitalisiert. Die Lehrer wissen nicht, was sie mit Medien anfangen sollen. In dieser Situation kommen jetzt die Lehrer von heute auf morgen durch die Schulschließung in die Situation, dass das Einzige ist, um Schule aufrechtzuerhalten, digitale Medien sind. Und jetzt gibt's natürlich Schulen, die hatten vorher schon Lernplattformen, Lernmanagementsysteme, aber der Großteil hatte das gar nicht. Und jetzt haben die Lehrer eigentlich, mussten auf das zurückgreifen, was sie halt finden aus Privatgebrauch, aus was die Schule bisher geboten hat, was eventuell Kollegen kennen, was sie auch bisher für die Unterrichtsvorbereitung hatten. Und in dieser Situation war es jetzt notwendig, wirklich Schule zu machen im Alltag, das heißt die Schüler zu erreichen, mit entsprechenden Tools in Aufgaben zu stellen, zu schauen, was die überhaupt machen zu Hause. Das sind natürlich riesige Prozesse, die da jetzt losgegangen sind.
Aber insgesamt sind ja die Erfahrungen, wenn man jedenfalls den Wissenschaftlern der Leopoldina trauen darf, die in der Vergangenheit ja Expertisen vorgelegt haben, sind die Erfahrungen nicht so besonders erfreulich. Insgesamt wurde ja festgestellt, dass da wirklich Lerninhalte nicht vermittelt worden sind, die hätten vermittelt werden müssen und dass die Schüler zurückgefallen sind durch die Corona-Krise.
Also natürlich ist, wenn ich von heute auf morgen quasi Schulen schließe und Lehrer eigentlich ins Bodenlose fallen, weil sie eine ganz neue Schulkultur erfinden müssen, Unterrichtskultur, natürlich fällt da zunächst vieles zurück. Das ist ganz fraglos. Das heißt, wir haben eine Situation, wo sich Lehrer sehr neu orientieren müssen, wo sie auch noch relativ wenig Hilfe haben und jetzt in 3 Wochen mal erste Kompetenzen aufgebaut hatten. Trotzdem finde ich es erstaunlich, dass Schüler, so erlebe ich es zumindest, schon ihre Hausaufgaben bekommen oder ihre Aufgaben, dass Schüler Unterricht machen zu Hause. Natürlich nicht in der Intensität und in der Tiefe, wie wir es im Präsenzunterricht hätten.
Dennoch hat man ja die ersten Schlüsse gezogen und hat gesagt, dass jüngere Schüler mehr Schwierigkeiten haben als ältere, sich zu orientieren, digital und digital zu lernen, und dass Kinder aus bildungsfernen Familien möglicherweise noch weiter zurückfallen, die ja ohnehin schon nicht dieselben Chancen haben, einen guten Schulabschluss zu machen und hinterher vielleicht zu studieren.
Genau, das ist hier eines der großen Probleme. Also man nennt es in der Bildungsforschung den Matthäus-Effekt, nach dem biblischen Matthäus.
Daher gibt es den, die schon haben.
Dem wird gegeben, genau. Und in der Bildung zeigt sich das überall. Jemand, der ein gebildetes Elternhaus hat, der reich ist, der intelligent ist, wird immer besser, weil er die entsprechenden Tools hat, weil er die entsprechenden Dinge auch sich selber beibringt. Und mit Medien ist es genau das Gleiche. Das heißt, jemand, der sich gut organisieren kann, der gut lernt, wird die Medien nutzen, um sich noch besser zu organisieren, noch besser zu lernen, weil er noch viel mehr Möglichkeiten hat. Jemand, der diese Möglichkeiten nicht hat, sei es ökonomisch, sei es vom Bildungsstandard her, die Eltern können nicht helfen, fällt zurück. Das heißt, diese digitale Kluft wird durch die jetzige Situation natürlich größer, wenn das den Schulen nicht gelingt, ganz spezifisch nochmal für die schwächeren Kinder auch ein besseres Angebot zu machen.
Also es gibt nicht nur eine digitale Kluft zwischen den Digital Natives, also den Jungen, die aufgewachsen sind mit digitalen Medien, und den Älteren, in Klammern den Lehrern, die das noch nicht sind, sondern es gibt auch diese digitale Kluft zwischen Kindern, die gut selbst lernen können, in Klammern, die aus bildungsnahen Elternhäusern kommen, und denen, die nicht gut digital lernen, obwohl sie Digital Natives sind, die eben möglicherweise aus benachteiligten Elternhäusern kommen.
Also die Idee der Digital Natives hat sich so ein bisschen im Bildungsbereich relativiert. Das heißt, war ursprünglich die Idee, die jungen Menschen und Kinder sind mit Medien aufgewachsen, die können damit einfach umgehen. Das stimmt, wenn man einfache Tätigkeiten wie Handy anguckt, Handy nutzen, im Internet surfen. Aber schon wenn man guckt, wie surfen die im Internet und was machen die, dann merkt man, dass die Digital Natives nicht deswegen bessere Kompetenzen haben, Informationen zu finden, zu bewerten, sich zu organisieren. Da ist diese Digital Native Idee sehr, sehr naiv. Das heißt, wenn es um Bildung geht, dass man Medien nutzt, um wirklich Wissen zu erwerben, dann sind die Kinder keine Natives, sondern dann sind die ähnlich schlecht wie alle anderen auch.
Ist ja auch ein bisschen beruhigend manchmal. Aber wenn man jetzt fragen sollte, was kann denn digitaler Unterricht nicht so gut wie Präsenzunterricht?
Gut, im digitalen Unterricht fällt natürlich, so wie wir es jetzt erleben, nämlich als ein Fernunterricht, fällt natürlich die direkte Face-to-Face-Kontakt. Das heißt, im digitalen Unterricht sieht der Lehrer viel schlechter, was macht der Schüler überhaupt oder die Schülerin, wie viel Zeit verbringt sie, was kann sie, kann entsprechend auch nicht einfach motivieren, kurz kann nicht einfach Hilfestellungen leisten. Das fällt der soziale Vergleich, das heißt, Unterricht lebt ja auch davon, dass es andere Kinder gibt, dass man sich gegenseitig anregt, motiviert. Diese Dinge fehlen jetzt in dieser Art von Fernunterricht.
Also man würde Präsenz brauchen, also Präsenz von Lehrern und von Mitschülern, um einerseits motiviert zu sein und zum anderen aber auch eine direkte Lernkontrolle zu haben.
Die Präsenz erleichtert die, quasi wir nennen es Orchestrierung vom Unterricht, dass der Lehrer weiß, was tut jeder. In der jetzigen Situation muss der Lehrer da Informationen bewusst einholen. Das heißt, er muss nachfragen. Der hat, wenn es ein Lernsystem gibt, ein Lernmanagementsystem, dann sieht er vielleicht, was macht der Schüler. Dann gibt es diese Information, die fehlt dann nicht. Aber in der jetzigen Situation, wo diese Tools häufig noch nicht zur Verfügung stehen, da fehlen diese motivierenden und auch überwachenden, individualisierenden Komponenten.
Und würde man am Ende sagen, dass stärkere, leistungsbereite, lernfrohe Schüler von der zwangsläufigen Digitalisierung des Unterrichts jetzt weniger betroffen sind und mehr profitieren, und dass Kinder, die auf der anderen Seite stehen, die eben möglicherweise besonders davon profitieren, wenn es eine Lerngemeinschaft gibt, die vor Ort gemeinsam etwas erarbeitet, würde man sagen, dass sich der Lehrerberuf dadurch nochmal fundamental ändert?
Also die Medien machen eine andere Rolle des Lehrers notwendig, das ist richtig. auch ohne Corona-Krise zu sagen, durch Medien, wenn sie denn in der Schule auch mehr eingesetzt würden und andere Länder, die da mehr Erfahrung haben, die zeigen das, wird der Lehrer immer mehr zum Lernbegleiter. Also bisher ist er ja sehr stark der, der wirklich instruiert, das Schulbuch, das quasi das, was zu lernen ist, den Schülern nahebringt, wird ersetzt dann dadurch, dass Schüler selbstständiger Informationen suchen, dass sie selbstständiger Dinge auch für sich selber recherchieren, sich selber erklären, gegenseitig erklären, Wissen konstruieren. Und diese Dinge sehen anders aus, dass nicht der Lehrer genau der ist, der vorgibt, was wie zu tun ist, sondern dass die Medien sehr viel mehr an Selbstorganisation, Kreativität und solche Dinge erlauben.
Das betrifft jetzt die stärkeren Schüler. Wenn man sich jetzt nochmal konzentriert auf diejenigen, die von den letzten Monaten nicht profitiert haben und die möglicherweise eben auch in ihrem Fortschritt behindert worden sind, was müssen denn gute Schulen, gute Lehrer tun, damit die schlechten Schüler nicht noch weiter zurückfallen?
Also auch die schlechten Schüler können natürlich mit Medien selbst Dinge konstruieren, selbst die Erfahrung machen, dass sie Dinge sich selbst erschließen können, nicht nur vom Schulbuch quasi nahegelegt bekommen, sondern sich selber erschließen, konstruieren können. Aber sie brauchen natürlich Aufgaben, die ihrem Kompetenzniveau entsprechen. Das gilt schon immer, aber jetzt wird sehr sichtbar, ist es sehr wichtig, dass Lernen nur dann funktioniert und Lernfortschritt nur dann möglich ist, wenn man auch Aufgaben hat, die wirklich dem eigenen Kompetenzniveau entsprechen. Der eine braucht mehr Führung, der braucht mehr Hinführung an Themen, der braucht mehr motivierende Elemente und der andere findet es vielleicht von selbst sehr viel stärker. Der dritte profitiert vielleicht noch stärker davon, dass nicht nur der Lehrer ihm was gibt, sondern dass er mit einem anderen Schüler gemeinsam Dinge sich gegenseitig erklärt, sich gegenseitig sucht. Diese Dinge müssen stattfinden. Das reicht nicht quasi, ich habe einen Aufgabenplatz für alle 30 Schüler als Lehrer, gebe es aus und erwarte, dass 2 Wochen später diese Aufgaben gelernt sind.
Gibt es dann besondere Maßnahmen, die Sie jetzt für schwächere Schüler empfehlen würden?
Gut, es wäre schon vor allem die Empfehlung an Lehrer zu sagen, kümmert euch um die schwachen Schüler. Also kümmert euch darum, was machen die, was brauchen die, gibt es da Eltern, die helfen können. Also sowas wie Lehrer-Eltern-Partnerschaften viel wichtiger werden, zu sagen, da gibt's Eltern zu Hause. Ein Lehrer müsste, wenn er denn Zeit hatte, sowas mit dem Elterngespräch zu kommen, sehen, gibt's da Hilfe oder muss der Lehrer noch mehr einspringen?
Ja, aber das würde doch das Bildungsrisiko wieder auf die Elternhäuser verlagern, nicht? Wenn man sagt, die Eltern kriegen eine stärkere Rolle, die müssen jetzt als Lernpartner zur Verfügung stehen, das bedingt, dass sie erstens zu Hause sind und das können, dass sie zweitens intellektuell den Schulstoff auch mit nachvollziehen und mitlernen und dass sie drittens bereit sind und das auch können, mit ihren möglicherweise pubertierenden Kindern eine Stunde an dem Tisch zu sitzen und Mathe zu lernen.
Das ist richtig, aber die Elternrolle und der Einfluss ist natürlich da, ob wir ihn wollen oder nicht. Das heißt, in diesem Augenblick wird es einfach deutlicher. Und es wird deutlicher, dass es Eltern gibt, die diese Unterstützung leisten können und die anderen trotzdem ein Lehrer berücksichtigen muss, was kann denn diese Elternfigur an Unterstützung leisten und was nicht. Gibt es andere Lernorte vielleicht auch, die für das Kind nochmal relevant werden?
Das heißt, das, was man ja in der Vergangenheit getan hat, um Kinder aus bildungsfernen Haushalten tatsächlich auch chancengleich zu bilden und chancengleich in die Schule gehen zu lassen, Dinge wie Ganztagsunterricht, wie Nachmittagsbetreuung, dass die in Zukunft dann doch auch in der Präsenz eine Rolle spielen oder kann man das auch digital machen?
Gerade digitale Medien haben eigentlich die Möglichkeit, ortsübergreifend Lernorte zu schaffen, das heißt Schule mit nicht-schulischen Lernorten zu verbinden. Natürlich in diesem Augenblick jetzt, wo die Kinder schwer raus können, wo was Museen geschlossen sind, wo Jugendarbeit nicht stattfinden kann, da ist es noch schwieriger. Aber gerade Medien werden danach wieder diese Möglichkeiten sehr viel offensichtlicher machen, dass Lernen halt nicht nur in der Schule stattfindet oder auf die Schule abgeschoben wird, sondern dass Lernen in dem ganzen Umfeld, in der ganzen Lernumgebung, in der sich Kinder befinden, stattfindet. Das ist natürlich Familie, das ist natürlich Vereine, das sind natürlich Jugendarbeit, Zentren, Museen, solche Dinge.
Wenn man darüber nachdenkt, wie man diesen Nachteil ausgleichen kann, den viele Kinder jetzt durch diese digitale Phase des Lernens erlitten haben, würden Sie sagen, wir müssen die Sommerferien streichen, damit die das nachholen können?
Ich bin jetzt jemand nicht, der in dieser politischen Ecke unterwegs ist. Insofern würde ich mich da raushalten wollen. Aber ich denke, was wir uns bewusst sein müssen, ist einfach, dass die Bildung nicht nur stattfindet in diesem Bereich, wo Schule ist, sondern dass wirklich Bildung auch bisher in den Sommerferien in vielen Elementen geschah, wo ein Kind ins Ausland geht, wo ein Kind ein Museum besucht, wo ein Kind was von der Welt mitbekommt. Und ich glaube, das macht uns die Krise auch nochmal bewusster. Bildung ist nichts, was nur in der Schule wirklich streng reglementiert stattfindet, wo 30 Kinder in einem Raum das Gleiche machen, sondern Bildung hat einen sehr viel breiteren Horizont.
Würden Sie sagen, es gibt etwas, was aus dieser Corona-Krise, aus der Corona-Bildungskrise als unumkehrbar herauskommt, gerade in der Frage, wie man digitales Lernen und Lernen in der Schule verbindet?
Also ich glaube, unumkehrbar ist im positiven Sinne, dass Lehrer auch entdecken, was Digitalisierung alles leisten kann. Und dass Digitalisierung, auch wenn sie mal im Alltag ist, auch von Lehrern eine Erleichterung sein kann und auch von Lehrern durchaus Vorteile haben kann. Und also dieser Schub in Richtung Digitalisierung, der ist, glaube ich, erreicht durch die Corona-Krise. Jetzt kommt es, glaube ich, schon darauf an, bisher hat man die Lehrer einfach allein gelassen. Das heißt, jeder Lehrer hat so gesucht, wo findet er Material, wie geht er damit um. Jetzt kommt es, glaube ich, schon darauf an, dass die Schulen, dass die Ministerien, dass die Länder Ressourcen bereitstellen, die auch wirklich Qualität sichern. Materialien, Lernumgebungen, Technologien, die datenschutzsicher sind zum Beispiel, die entsprechend wirklich den Lehrern, die den Unterricht erleichtern und nicht erschweren.
Und haben Sie den Eindruck, dass da die Bildungsminister, die Bildungsministerien, die Schulministerien aufgewacht sind und das jetzt wissen und das auch tun?
Die sind extrem aufgewacht. Also natürlich sind zum Beispiel die Länder ganz stark in der Frage, müssen wir Portale aufbauen, wo Lehrer dann Material finden, wo es Hilfen gibt, wo es Sprechstunden gibt. Das heißt, dass man die Lehrer nicht einfach alleine lassen kann. Das ist, glaube ich, sehr bewusst geworden. Man hatte ja vor Corona auch schon den Digitalpakt. Das war auch das klare Erwachen, dass wir mehr Finanzmöglichkeiten brauchen, den Schulen mehr unter die Arme greifen müssen, dass die überhaupt diese Digitalisierung mal angehen.
Und wenn Sie jetzt wählen dürften oder empfehlen dürften aus der Perspektive der Digitalforscherin, was würden Sie sagen, wer soll zuerst wieder in die Schule gehen? Die jungen Kinder oder die älteren Schüler, die Bildungsfernen oder die Bildungsnäheren? Wenn man sich so eine Wunschgruppe zusammenstellen dürfte, wie sähe die aus?
Rein von der Bildungsforschung her würde man sagen, natürlich sollen alle die optimalen Möglichkeiten haben und zwar schnell. Die praktische Frage ist eine ganz andere, nämlich wie viele Kinder kann man überhaupt jetzt in einem Raum unterrichten? Ist das bei so kleinen Kindern überhaupt mit 10 Kindern machbar? Wie machen wir die Distanzierungen? Wie machen wir Mundschutzdinge und so? Das sind ganz praktische Fragen. Ich glaube, an denen wird sich letztendlich entscheiden. Von der Bildung her wäre es, glaube ich, sehr klar, dass alle Kinder eine optimale Situation brauchen. Und dass wir vor allem denen unter die Arme greifen müssen, die jetzt zum Beispiel räumlich zu Hause extrem beengt sind, wo auch Themen, soziale Themen, wo Gewalt in der Familie und solche Dinge sehr viel mehr Stärke zum Tragen kommen durch die äußeren Bedingungen.
Vielen Dank, Frau Professor Kress.
Okay, vielen Dank meinerseits.
Podcast von t-online.de und der Leibniz-Gemeinschaft.